What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Vier Etappen, zwei Sprint-Etappen, zwei Sprintsiege. Und natürlich auch schon zwei Bergetappen, bei denen sich die großen Favoriten bis aufs Äußerste betteln. Es war ein spannender Start in die Tour de France und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. What's up? Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet wie immer meine beiden Kollegen Thomas Gerlich.
Hello.
Und Jonas Bayer.
Hello.
Wie hat euch der Auftakt im Baskenland gefallen?
War okay. Tour rollt? Nein, also gut. Logischerweise, also wir werden über ein paar Sachen sprechen, aber insgesamt der Eindruck vom Eröffnungswochenende, wenn man auf die letzten Jahre schaut, für mich der beste Tourauftakt eigentlich seit langem, was die Geschichten schon angeht, was die Etappen schon angeht. Wir hatten noch Gott sei Dank, wobei, ja, ich wollte fast schon sagen, und jetzt verliere ich mich schon zu sehr im Detail, wir hatten noch keine Riesenstürze, wenn man sich an die, was war das, die Tour vor 2 oder 3 Jahren,
auf der ersten Etappe, jetzt gerade noch der heutigen Etappe vorsichtig.
Ja, ja. Dann, ja, auch die erste Etappe mit Mas und Carapaz, die direkt raus sind. Du hast im Endeffekt direkt zwei Podiumskandidaten, die auf der ersten Etappe das Rennen beenden müssen. Aber ja, ich glaube, es war ein guter Auftakt insgesamt. Die Tour ist da, der Bock ist doch da. Es ist insgesamt ein schöner, spannender Auftakt gewesen. Wir haben von Tag 1 und Tag 2 direkt Vingegaard gegen Pogacar fahren sehen. Das, was ja gefühlt alle irgendwie doch seit einem halben Jahr wollen. UAE konnte ein Statement setzen. Es scheinen alle in guter Form zu sein. Also es gibt keine Ausreden. Insofern hat's doch Spaß gemacht, den Auftakt anzuschauen.
Jonas, was hast du denn vom Baskenland erwartet, oder? Haufen Fans, Sabotage der Tour de France, ein paar Reißzwecken. Also, genau das. Alles, was man erwartet.
Ja, man hat erst gedacht, es dauert, bis sie zu den Protesten irgendwie kommen, dass da mal irgendwas kommt. Aber nein, Reißzwecken waren auch schon zweimal mit dabei. Jonas, dir hat es, glaube ich, nicht so gut gefallen, der Auftakt, oder? Wie geht's deinem Fantasy-Team?
Das ist natürlich ein absolutes Desaster. Das hat ja aber nichts damit zu tun, ob mir die Etappe gefallen hat. Das ist ja meine eigene Unfähigkeit, ob ich richtig liege, ein gutes Team aufzustellen, wo ich komplett daneben lag.
Aber bist du so schlecht? Erzähl mal. Wen hast du? Wer war dein Griff ins Klo?
Ja, das muss man natürlich erstmal sagen. Ich mache die klassische Yates-Taktik. Ich treibe das Feld vor mir her in den unwichtigen Etappen und ganz zum Ende, ganz zum Schluss fahre ich nach vorne. Deshalb ruhig Blut. Ich werde doch aufkreuzen im vorderen Teil.
Ich scrolle immer noch. Wo tauchst du auf? Oder habe ich dich jetzt übersehen?
Ja, ich glaube, du hast mich übersehen.
Okay. Johann, auf Platz 81.
Ah,
ja. Holy shit, was machst du?
Es lief nicht gut. Ich habe.
Na gut, Van der Poel war natürlich, stand jetzt noch. Ja, Vingegaard. Ja, oh, Jonas, ein Katastrophenteam. Du hast Moscon im Team.
Ja, gut, hast das ist natürlich. Gar keinen Anstand. Also, das ist halt einer von diesen 5-Punkte-Leuten, die man da drin hat. Auf den will ich jetzt nicht schieben, dass gefragt. Der keine Punkte geholt hat.
Ha? Naja, aber allein schon für das Karma holt man sich den noch nicht ins Team.
Ja, wahrscheinlich hat es mich gebissen, Gianni Moscon mit seiner, dass ich den
hat,
wäre
da. Hat er dich gebissen? Gianni hat dich gebissen?
Ja, ich glaube. Oder sein Rad nach mir geworfen, ich weiß es nicht.
Ja, aber Berge, schön, dass du das Thema aufmachst, weil also ich hätte es jetzt von mir, weil ich so bescheiden bin und es nicht prahlen will, nicht herausgestellt, aber wer ist denn von uns drei aktuell am besten platziert und wem immer nachgesagt wird, dass er keine Ahnung von Fantasy hat?
Hä? 45 Punkte bist du vor mir, also ich glaube mal so viel ist das jetzt auch nicht.
Die muss man erstmal fahren. Ja, Caleb Jung kann auch sagen, so viel schneller war Philipsen nicht als ich, aber er hat 2 Etappensiege. Na und?
Wie viele Etappensiege hast du? Keine, Thomas? Mein Freund.
Ja, natürlich noch keine, aber ich habe Jasper, ich habe zweimal, mein Road Captain hat schon 2 Etappen gewonnen. Also sag mal, ich lag schon zweimal, lag ich genau richtig. Wen interessiert denn Fahrer 5, 6 und 7? In der Spitze, da habe ich einfach die absolute, immer die richtige Wahl.
Ich sehe gerade, dass ich heute zumindest, glaube ich, war ich heute 2. auf der Etappe, kann das sein?
So ist es. Aus, aber man muss es immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wir legen jetzt, nehmen hier 6:45 auf. Am Dienstag, deshalb, da kommen oftmals noch ein paar Änderungen rein. Aber aktuell, da können wir ja gleich, wenn wir über Fantasy schon sprechen, darüber sprechen, wer gerade in Führung liegt. Und es ist Hijo Rudijo. Guter Name, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Der ist aktuell in Führung mit schon fast 3000 Punkten, also sehr gut da. Aber fällt es noch dicht zusammen? Thomas abgeschlagen auf Platz 8. Ist dann auch schwierig, ja.
Haben wir schon irgendwelche guten Statements von den Etappensieger? Ah, okay, nee, die Leute nehmen das wieder. Bitte, wieder mein Aufruf, das Wichtigste eigentlich. Wenn ihr schon eine Fantasy-Etappe gewinnt, dann nutzt auch die Chance für ein Statement. Erster Tag, Sportivo gewonnen. Perfekte Etappe. Bei so einem ausgeglichenen, brüderlichen Zweikampf wäre es vielleicht auch nicht fair gewesen, sich für einen Kapitän zu entscheiden. Und auf Etappe 3, die Botschaft von Binyama, Attacke Buchmann wann?
Bini Maya. Ich glaube, also du, wenn du schon die Fantasy-Namen vorlegst, dann bitte auch auf die Wortspiele eingehen.
Ja. Ja, okay. Gebe ich zu, aber schön, Attacke Buchmann wann. Da möchte ich die kleine Anekdote erzählen, wenn wir schon von Thema zu Thema springen. Ich konnte welche La Fee-Etappe war gestern, also die dritte Etappe, glaube ich, ne? Ne, die zweite, logischerweise, natürlich. Ja. Konnte ich nicht ganz sehen und habe sie im Real-Life gesehen. Und dann habe ich aber nur die Nachricht von einem Kumpel, von Nico Horn, können wir an der Stelle auch erwähnen, hat hier im Podcast auch schon mitgemacht, dann nur gelesen, boah, starke Attacke. Und dann das habe ich gelesen, dachte, oh nee, jetzt muss ich weglegen, weil ich will es im Real-Life schauen. Schaue ich im Real-Life und sehe die Attacke von Emanuel Buchmann. Und ich war kurz, hat mich das Florian Nass ARD-Fieber gepackt, dachte mir, nee, hau ab. Wenn jetzt Emu Buchmann das durchzieht und gewinnt, dann drehe ich komplett durch. 3 Sekunden später wusste ich natürlich schon, ja, das, also gut, alles klar. Das wird nicht die Attacke gewesen sein, die er meinte. Aber ich hatte so einen 2-Sekunden-Moment, hatte ich, Emanuel Buchmann gewinnt jetzt die Tour de France-Etappe. Wahnsinn.
Aber er ist zumindest in guter Form, das kann man sagen.
Ja, super. Lass uns reinstarten, so ist es.
Jonas, du hast dir überlegt, wir werden so ein bisschen die Kategorien durchgehen. Mit was fangen wir denn an? Was hast du dir vorgestellt?
Genau, ich habe mir das ein bisschen überlegt, natürlich auch, weil es deutlich viele andere Podcasts gibt und wir nicht mehr täglich aufnehmen. Da brauchen wir dann nicht jede Etappe einzeln durchgehen, sondern ich würde vorschlagen, wir schauen als erstes mal, weil die Eindrücke noch ganz frisch sind, auf die Sprinter. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Jasper Philipsen sieht gar nicht so schlecht aus, aber noch viel wichtiger, sein Anfahrer, den habe ich auch noch nicht so stark gesehen, zumindest im Sprintanfahren. Thomas, Mathieu van der Poel und Jasper Philipsen im Duo, sind die noch schlagbar?
Ja, ich finde, Alpecin de Koenig macht da einfach eine gute Taktik, die Zweisprint oder die Zweisprint-Taktik, wie man sie ja nennt. Van der Poel sagt man einfach, stell dir die Ziellinie bei 250 Meter vor und sprinte einfach, als ob es da für dich um den Sieg gehen würde. Das ist ja eigentlich kein wirkliches Lead-Out im klassischen Sinne, wie wir es von anderen gesehen haben, mit Positionierung und im Sitzen hohes Tempo, sondern eigentlich sprintet Van der Poel einfach Vollgas bis zur 300, 250 Meter Marke. Und Philipsen fährt dann hinten raus mit und dann hat er ein leichtes Spiel, weil Philipsen ist ja am Ende, so gut er ist, und ich bin ein Riesenfan mittlerweile von ihm, ist ja oft gar nicht der Endschnellste. Aber der wird halt von Van der Poel so perfekt angefahren. Gestern war er witzigerweise bei seinem ersten Etappensieg, war ja Cavendish am Ende, der mit der höchsten Höchstgeschwindigkeit. Und heute war Yoon, war glaube ich auch, würde ich mir jetzt mal tippen, ohne die Zahlen gesehen zu haben, fast an sich endschneller als Philipsen. Aber Philipsen wird einfach perfekt da reingefahren und vollendet es dann. Also, das läuft gut. Ich glaube, besser läuft es nur bei den Netflix-Drehbuchautoren, die sich jetzt schon, glaube ich, 4 Folgen für die diesjährige Tour eigentlich schon fertig skripten können. Und genau ihre Protagonisten von letztem Jahr sind genau die, die weitermachen aus Jasper Disaster wird Jasper the Master. Das ist doch jetzt schon alles wunderbar geschrieben. Das ist doch wunderbar.
Das Spannendste finde ich eigentlich, wie entspannt der Alpecin de Koenig Sprintzug an diese Etappen rangeht. Also auf der dritten und auf der vierten Etappe waren sie bei 4 Kilometer oder 3 Kilometer vor dem Ende, aber noch überhaupt nicht vorne. Vorne ist da Bora rumgeturnt, Lotto rumgeturnt, Bahrain. Bei der dritten Etappe war es ganz lange natürlich Quickstep, die da von vorne geführt haben. Und dann hatten die alle 1 Kilometer vor dem Ziel nur noch so maximal einen Anfahrer. Und dann kommt aber Alpecin und hat noch einen Sprintzug von 4 Leuten. Und die sitzen irgendwo in 20. Position, gehen in diesen letzten Kilometer rein und fahren auf diesem letzten Kilometer dann ein Leadout mit 4 Leuten. Das ist wirklich beeindruckend. Und gerade bei der vierten Etappe, gut, da war es dann wirklich sehr viel Mathieu van der Poel, aber auf der dritten Etappe war es wirklich das gesamte Team, das ihn dann noch nach vorne gefahren hat. Und heute war es dann Mathieu van der Poel mit irgendwie so einem 500-Meter-Sprint, den er einfach nach vorne gezogen hat und der so einen Kick hatte, dass er alle stehen lassen hat. Aber trotzdem, das ist für mich eigentlich die krasseste Stärke von Alpecin de Koenig, dass sie einfach wissen, egal was da passiert, egal wie krass die Waschmaschine da vorne geht, wir kommen eh nach vorne.
Ein Satz zu Caleb Yoon, der überraschenderweise wieder im Grunde voll da ist aus meiner Sicht. waren die letzten Jahre immer mit Problemen behaftet, wenn er angekommen ist zum Sprint. Sie haben ihn nie richtig positioniert bekommen. Jetzt sagen wir mal so, er ist auch immer noch nicht top positioniert im Feld für den Sprint, aber zumindest so gut, dass er mitsprinten kann. Jetzt war Zweiter eben auf der vierten Etappe und Dritter auf der zweiten Etappe. Also, wie seht ihr es? Schon noch eine Chance da, oder? Eine Etappe abzuschießen für ihn.
So wie er aktuell fährt. Also heute hat ja wiederum nicht viel gefehlt, haben wir schon angesprochen. Das ist, wenn du so nah dran bist, auch bei Bauhaus ehrlicherweise, so gut war, ist er heute, glaube ich, auch wieder Dritter geworden. Wenn du so knapp dran bist, dann ist es, am Ende sind es Kleinigkeiten, da kann es gut sein, dass es beim nächsten Mal einfach ein bisschen besser klappt oder es bei der Konkurrenz nicht ganz so gut klappt und dann schießt du da eine Etappe ab. Aber genauso gut kann es auch sein, dass Philipsen dieses Jahr 4 Etappen gewinnt und ganz locker in Grün nach Hause spaziert.
Bei Bauhaus sieht es ein bisschen anders tatsächlich, weil bei dem läuft, glaube ich, alles perfekt gerade. Also Positionierung, sein komplettes Team hilft ihm dabei. Er hat sich auch nochmal bedankt bei Peo Bilbao direkt, dass der ihm auch hilft in der Positionierung und so weiter. Und er ist einfach sehr stark in diesen Situationen, sich so zu positionieren. Aber ich glaube, dass ihm einfach so ein bisschen Kick fehlt. Also er hat sicher die Chance, noch eine Etappe zu gewinnen, aber bei Caleb Ewan läuft es noch nicht optimal und ich glaube, wenn es bei dem optimal läuft, genauso wie bei Philipsen eben jetzt, dann kann Bauhaus da gegen die nichts ausrichten in so einem klassischen Sprint. Aber natürlich ist es ein Wahnsinnsergebnis. Ja. Das ist seine erste Tour de France, er kommt da hin, zweimal auf dem Podium bei einer Etappe, bei seinen ersten 2 Chancen im Sprint. Also für ihn absolut fantastisch. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob es klappt bei so einem klassischen Sprint. Wenn es noch ein bisschen wilder wird im Vergleich zu heute, dann sehe ich ihn aber ganz vorne.
Das haben wir schon angesprochen, bei wem es läuft, wenn wir bei den Sprintern bleiben wollen. Ein Auftakt zum Vergessen war es dafür eigentlich so für Fabio Jakobsen, der heute auch noch gestürzt ist. Das sah tatsächlich auch nicht ganz so gut aus. Er ist bei der Zeitliste auch quasi neutralisiert gezählt, so wie ich es jetzt gesehen habe. Also wird mit seinem Sturz einfach als Letzter dann noch irgendwie mit reingerollt sein. Mal gucken. Da war es natürlich, dem hätte man sich alles vorgestellt, gerade heute so eine Etappe, die gar keine Schwierigkeiten vorher hat, die sehr niedriges Tempo hat, wäre ja eigentlich genau eine für einen sehr schweren und endschnellen Sprinter wie Jakobsen genau das Richtige gewesen. Weil wenn dann erstmal die Sprintetappen kommen, wo es vorher noch über ein paar Berge geht, dann wird er und Cavendish, die als erstes abgehängt werden, während Philipsen oder Pedersen vielleicht noch mit rüberkommen oder Wout. Da liegt es natürlich denkbar schlecht. Und ehrlicherweise muss man auch schon ein bisschen sagen,
ein Wort
das
noch
grüne ganz Trikot, ehrlicher, ganz, ja, du?
Ganz kurz zu Jakobsen noch, er ist natürlich dann auf den letzten 3 Kilometern gestürzt und war vorher in der vordersten Gruppe mit dabei, deswegen die neutralisierte genau. Zeit.
Genau. Also einfach unglücklich gelaufen. Auf der anderen Seite muss ich fast schon feststellen, wie ich mit so einem kleinen Auge schon darauf schiele, dass das grüne Trikot doch spannender wird dieses Jahr, weil Wout einfach vergleichsweise wenig Punkte geholt hat auf diesen ersten beiden Etappen. Ja, der wird später aus Ausreißergruppen wahrscheinlich noch in Zwischensprints Punkte holen und sonst wie. Aber jetzt für diese ersten beiden Sprintetappen lief es für Philipsen, der heute auch in der Zwischenwertung die meisten Punkte geholt hat. Und auch heute auf der Etappe, wo sonst Wout dann immer, wenn er nicht 2, 3 Etappen eh gewinnt, dann wird er noch 2., 3., 4. eigentlich. Holt er heute, glaube ich, auf Platz 9 ist er heute nur geworden. Vergleichsweise wenig Punkte. Das gibt Philipsen jetzt schon erstmal ein ganz gutes Polster fürs grüne Trikot. Also Wout legt es ja gar nicht mal nur aufs grüne Trikot drauf an, wissen wir auch. Aber ich bin schon so ein bisschen vorsichtig optimistisch, dass es dieses Jahr deutlich spannender werden könnte. Oder Philipsen, wenn er so weiterfährt, auch wirklich der absolute Favorit aufs grüne Trikot ist. Jetzt mit dem Wissen.
Wout van Aert sprintet ja auch nicht mit in den Zwischensprints, muss man auch sagen. Also geht der gar nicht mit rein aktuell.
Was ist, ja, aber hinten raus dann.
Was ist generell los mit Wout van Aert? Heute war auch komplett Jumbo vorne mit Vingegaard und so weiter. Und Wout hat sich dann einfach gedacht, nee, auf die habe ich keinen Bock. Auf den Sprintzug habe ich gar keine Lust. Er hat sich dann hinten an Jasper Philipsen drangehängt, weil er, glaube ich, wusste nach gestern, okay, der Alpecin-Zug wird eh nach vorne kommen und ist dann hinter Philipsen gefahren.
Er hat Position verloren. Er war vorne zu Beginn und dann gab es einige dieser Kreisverkehre, Fahrbahnteiler und da hat unter anderem er auch Position verloren im Kampf und deshalb war er so weit hinten auf einmal.
Ja,
ähnlich wie
doch ein bisschen provokant gesagt, weil in Belgien natürlich schon wieder sehr viel geschrieben wird, gerade nach der Etappe 1, als Wout ja über den Berg mit drüber gekommen ist und danach Wilco Keldermann zwar für ihn gefahren ist und versucht hat, da die beiden Yates wieder einzuholen. Oder war das Etappe 2? Es war Etappe 2, also über den Etappe Berg mit drüber gekommen und Lafay versucht hat einzuholen. Genau, und dann war Keldermann ist zwar für ihn vorne gefahren, aber Vingegaard, der eben nicht Und dann haben sich die belgischen Medien sehr aufgeregt, dass Vingegaard doch bitte mal 500 Meter hätte Führungsarbeit leisten können, weil dann hätte es vielleicht doch noch gereicht. Und Wout war auch wahnsinnig böse, als er über den Zielstrich gefahren ist, hat danach aber gesagt, hey, über diese Artikel und so weiter, da lachen wir uns im Tourbus kaputt. Trotzdem, glaube ich, ist dieser Mann sehr angefressen nach diesen ersten 4 Etappen.
Davon kannst du mal ausgehen, aber trotzdem will ich diese Debatte einfach wegwischen. Jonas Vingegaard ist mit einem Ziel da und das Team ist mit einem Ziel da. Die wollen das gelbe Trikot gewinnen. Und alles andere ist völlig, völlig gleichgültig. Und ehrlicherweise muss ich dem auch Wout van Aert unterordnen. Das weiß er auch. Ich vermute auch mal, dass dafür ein paar Euros auch auf seinen Vertrag draufkommen, den er da unterschrieben hat, weil er eben nicht bei der Tour de France machen kann, was er will, wie Mathieu van der Poel zum Beispiel. Das wird ihm sicher auch bezahlt werden. Nichtsdestotrotz ist er natürlich sauer, dass er so eine Etappe nicht gewinnen kann. Ich glaube aber, dass er das schon einschätzen kann, dass er eben, oder das Team und Jonas Vingegaard da mit einem anderen Ziel ankommen. Deshalb finde ich diese Debatte immer so ein bisschen albern. Ja, okay, als Belgier kann man denken, ja, aber sonst denke ich, was also ist das für eine merkwürdige Idee?
Ja, Jonas, das tut mir jetzt tatsächlich leider für dich ein bisschen leid, dass du da deine Zukunftsperspektiven so wegwirfst. Also so Netflix kannst du direkt vergessen. Also Filmemacher und jetzt hier ein bisschen Drama ausschlachten, ciao. Viel zu sachlich. Was ist da los? Warum springst du auf den Dramazug nicht mit auf? Du betrachtest das so nüchtern und sachlich und ja. Ich sehe es doch jetzt schon vor mir, wie das natürlich aufgebauscht wird. Oh, und hier UAE schießt und Sticheleien und Wout gewinnt die Etappen nicht und letztes Jahr und Wout ist doch so wichtig und so weiter und so fort. Wo bleibt das Drama?
Das können wir uns ja da anschauen. Im nächsten April. Ist ja kein Problem. Naja, keine Ahnung, ich sehe das
halt einfach nicht. Ich bin bei dir tatsächlich. Du hast ja total recht. Und ich finde auch gar nicht, dass man das verlangen kann. Und ich finde auch diese Kritik viel zu überzogen. Auf der anderen Seite wäre es einfach eine Chance gewesen, muss man für Vingegaard einfach sagen, Wout relativ früh positiv zu stimmen, blöd gesagt. Und das klingt jetzt so, als ob man über so ein Kind spricht, dem man einfach nur Schokolade hinstellen muss, damit er zufrieden ist. Auf der anderen Seite, wenn Wout van Aert ab Etappe 10, 15 einfach seine 2 Etappensiege hat, stellt er, glaube ich, sein Ego viel einfacher zurück, als wenn er bis dahin einfach 3-mal Zweiter geworden ist und immer noch nicht seine Etappe gewonnen hat. Das wäre einfach eine Chance gewesen, ohne dass er es machen muss, gar kein Vorwurf. Nichtsdestotrotz finde ich den Punkt schon ein bisschen, dass es für Vingegaard eine Chance gewesen wäre, Wout so weit zu helfen, dass er auf Etappe 2 direkt einen Etappensieg hat und dann hast du relativ früh einfach schon mal ein bisschen mehr Ruhe und Wout ist ausgeglichener, keine Ahnung, der große Ehrgeiz ist vielleicht einfach weg und das könnte sich schon irgendwann auszahlen. Ich will es jetzt nicht zu überdramatisieren, ich glaube auch, dass das wenig Einfluss hat, aber er hat eine Chance auf ein bisschen so ein Zückerli, sagt man vielleicht, hat er sich entgehen lassen.
Am Ende ist es sein Beruf, also ich soll mal einwerfen.
Natürlich. Ja, natürlich.
Jonas, du bist wirklich ein langweiliger Diskutierer, weißt du das?
Ja, also ich finde das kein Thema, über das man diskutieren muss. Ich finde das eine merkwürdige Debatte. Es gibt andere Sachen, über die ich gerne diskutiere, aber über das finde ich irgendwie merkwürdig.
Dann ist nämlich die Frage, wenn wir schon bei dieser Thematik sind. Ne, ganz kurz noch zu Etappe 2. Dieser Thematik und Wout und wie angefressen er war. Wir wissen ja alle, wie ehrgeizig dieser Mann ist. Wie sehr er sich danach aufgeregt hat, das wurde ja hauptsächlich darüber dann diskutiert, wie Pogi nachgemacht hat und sein Kind geworfen wie eine Flasche. Ich finde krass, dass gar nicht darüber gesprochen wird, wie scheiße gefährlich das ist, wenn du bei einem Highspeed-Finish, wo du mit 70 km/h reinrollst, der einfach eine Flasche auf den Boden wirft, wo nach ihm gefühlt noch 30 Fahrer in Highspeed und engsten Dingen da zusammen durchrollen. Also wir sprechen häufig genug, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber nichtsdestotrotz finde ich das schon ein Verhalten, dass nicht komplett undiskutabel ist. Du kannst doch da nicht einfach deine Flasche hinwerfen, wonach dir 30 Leute drüber rollen. Das ist scheiße gefährlich. Wir erinnern uns, wie Geraint Thomas ist doch damals beim Giro vor 2 Jahren oder so auf Etappe 6 einfach über eine Flasche gesteuert und hat sich Schlüsselbein gebrochen. Und die fahren da mit Highspeed und jede Kurve und wir sehen es ja jetzt auf den letzten beiden Etappen, wie schnell es da und wie leicht es da zu stürzen kommt. Ehrlicherweise finde ich das nicht das ganz gute Verhalten. Das ist eine Emotion, klar, aber dass da gar nicht drüber gesprochen wird, das hat mich ehrlicherweise noch mehr gestört als das kindische Verhalten, dass er sich darüber aufregt. Mein Gott, natürlich regt er sich auf, der ist voller Adrenalin und sprintet da mit 180er Puls irgendwie rein, alles gut. Aber die Flasche dann so auf die Strecke zu werfen, so im engen Finish, finde ich ehrlicherweise nicht ganz richtig.
Stimme ich dir definitiv zu und wir sehen Wout immer sehr, sehr wütend ins Ziel fahren, auch auf Etappe 3. Da hat es allerdings einen anderen Grund und ich glaube, das ist auch nochmal Geschichte, über die wir diskutieren müssen. Jasper Philipsen gewinnt am Ende diese Etappe. Es war ein Zielsprint mit einer leichten Rechtskurve. Dadurch wird es natürlich Und ich glaube, das ist die Natur der Sache. Relativ eng innen und Wout war ganz innen an der Bande dran, touchiert sie dann leicht und zieht dann sofort zurück. Er hat sich sehr, sehr aufgeregt. Ich glaube, er hat damit gerechnet, dass Jasper Philipsen am Ende disqualifiziert wird. Man muss aber sagen, wenn man sich dann das Bild von oben
schade
anschaut.
Schade für Bauhaus.
Ja, sonst hätte er die Etappe gewonnen. Er wird am Ende Zweiter. Aber Jasper Philipsen fährt eigentlich eine relativ gerade Linie. Aber wenn da gleichzeitig natürlich eine Rechtskurve dabei ist, dann wird es natürlich naturgemäß relativ eng. Deswegen, ich glaube, man kann Jasper Philipsen nicht einen wirklichen Vorwurf machen, oder?
Glaube ich auch, dass man ihm nicht den größten Vorwurf machen muss. Kann, glaube ich schon. Er kann das auch ahnen. Er weiß auch, dass Wout van Aert da ist. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Klar, er fährt schon natürlich mit Ellbogen raus, aber er fährt nicht komplett unfair.
Genau, absolut. Und ist ja jetzt auch so, dass man auch verstehen kann, dass dann ein Sprinter nicht denkt, ja, dann lasse ich jetzt hier einfach mal einen durch, beziehungsweise fahre den weiteren Weg. Weil du sagst es, Lukas, da ist natürlich diese kleine Kurve drin. Und das ist, glaube ich, die Diskussion, die man führt oder führen sollte. War es nicht möglich, eine gerade Straße zu finden? Was? Weil dahinter das Ziel, wo die ganzen Busse standen, da ging es einfach geradeaus. Dann hätte man einfach sagen können, ja, keine Ahnung, dann fahren wir jetzt halt 500 Meter weiter, da ist die Straße komplett gerade, ist keine so eine blöde Kurve drin und fertig ist es. Weil das ist jetzt halt so eine blöde Diskussion, weil es einfach nicht sportlich ausgetragen wird. Das nervt halt einfach. Also ich würde viel lieber darüber diskutieren, ob Wout van Aert wirklich die Beine gehabt hätte oder zu sagen, nee, im Sprint reicht's halt nicht. Philipsen ist so eine Maschine, er kommt ja nicht vorbei. Das ist nämlich meine Vermutung. Aber jetzt kann Wout van Aert natürlich sich auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, er wurde hier geschnitten und keine Ahnung.
Ja, aber er hat schon rausgenommen. Ich finde, das hat man schon gesehen. Absolut. Ich fand seine Aussage auch ganz spannend. Er hat ja noch gesagt, naja, alles für ihn ist das kein Problem und so, aber Philipsen soll schon froh sein, dass er jetzt kein Fahrer wie Peter Sagan ist, der dann durchzieht, weil dann kommt er einfach zum Sturz.
Das ist
und
allerdings
das ist halt einfach das Ding, wenn du hast den ein oder anderen Fahrer, der an dieser Stelle einfach mit dem Kopf durch die Wand und dann kommst du zum Sturz und das, da sehe ich eher das Problem, weil dann hätte es mich interessiert, wie dann die UCI reagiert hätte. Und das ist der eigentliche Hauptkritikpunkt bei allen Sprints. Es wird nur jedes Mal unterschiedlich gehandhabt und es gibt keine klare Regel. Der Sprint ist total okay und das sind Sprinter und da ist eine Lücke und ehrlicherweise, er fährt ja nicht mal eine Kurve, sondern er fährt den direktesten Weg zur Ziellinie. Wenn die Strecke halt eine Kurve macht und er da rumfahren muss, naja, er schneidet ihn nicht mal ab, er fährt einfach nur die schnellste Linie. Aber wenn Wout da durchzieht und es kommt zum Sturz, dann könnte ich es mir genauso gut vorstellen, dass die UCI oder die Tour de France Organisatoren dann sagen, ja nee, das war jetzt gefährlich, Philipsen wird aus der Wertung genommen. Und weil es nicht zum Sturz kommt, passiert es nicht. Es wird einfach nur im Einzelfall entschieden und jede Entscheidung kann diskutiert werden, kann verstanden werden. Es gibt einfach keine wirklich einheitliche Regel und das wird jedes Mal anders ausgelegt und das ist ja das eigentliche Problem.
Achtung, wilde These. Ich sag, ein bisschen Baby fährt mit im Kopf von Wout van Aert. Er will zwar im Krankenhaus sicherlich sein, wenn das Baby geboren wird, aber nicht daneben liegen. Ich glaube, das hat so ein bisschen mitgespielt und deswegen hat er zurückgezogen. Ist meine These dazu.
Ja, schön. Endlich wird es wieder unsachlich.
Mein Problem ist immer, mir fällt nichts Besseres ein. Also am Ende ist es halt, keine Ahnung, man sitzt dann davor und ich hätte jetzt auch nicht gewollt, dass Philipsen da rausgenommen wird. Ich denke mir halt, ja, keine Ahnung. Also mir fällt jetzt auch keine bessere Regel ein. Oder ich würde jetzt da nicht den schwarzen Peter immer der UCI zuschieben und sagen, ja, ihr kriegt das nicht richtig auf die Reihe. Am Ende ist es ja immer, keine Ahnung, am Ende ist es 2 Zentimeter, die er nach rechts zieht oder vielleicht 10 Zentimeter. Wer will das beurteilen? Das ist für mich immer so das Problem, das ich habe bei diesen Sprints. Weil es sind halt am Ende, sind es 10 Menschen, die da einen Sprint fahren bei 80 km/h und da sind 10 Zentimeter, können den Unterschied machen und keine Ahnung, ob also wie sehr man das im Griff hat, kann ich nicht beurteilen, ehrlicherweise.
Deutlich, was heißt deutlich, aber anders sehe ich es bei der heutigen, also bei der 4. Etappe, wo viele Stürze passiert sind, was nach meinem ersten Gefühl sehr verwunderlich ist, weil es wahnsinnig breite Straßen waren, einsichtig, zwar kurvig, aber weite Kurven, also die ersten ganzen Stürze, die da passiert sind, glaube ich, mehr durch brutale Hektik und vielleicht auch, weil die Etappe davor so lahm war, dass es hinten raus einfach umso hektischer wurde. Aber es gab einen Sturz relativ kurz vor Ziel, direkt an der Bande seitlich, wo man auf den Fotos sieht, dass die Bande einfach so einen leichten Knick zur Fahrbahninnenseite quasi macht. Also da ist die Strecke gerade, aber die Bande macht wie so eine kleine Delle nach innen.
Weißt du,
also zur Fahrerseite. Und da ist auch ein Sturz passiert. Und das ist viel eher ein Problem. Das haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen. Müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Wenn die Strecke gerade ist, muss die Bande halt auch gerade sein.
Das sieht für mich danach aus, als hätten Zuschauer da ein bisschen geschoben. Weißt du, was ich meine?
Kann auch
die,
sein, ja.
Die Bande
ja,
ist genau. Ja so, die sind ja so eingehakt oder was? Und wenn da Zuschauer so ein bisschen schieben, dann kann es schon zu sowas kommen.
Absolut. Wird auch so sein. Aber wir haben das bei den belgischen Klassikern oft genug gesehen, diese fetten Banden, auf denen du da so surfen kannst, mit denen das, glaube ich, gar nicht so leicht zu verschieben wären. Und wir reden jetzt hier nicht über irgendeine Viertagesrundfahrt irgendwo in einem kleinen Land oder was weiß ich was, sondern es ist die Tour de France und da muss es möglich sein, auf so einem breiten Sprintfinish dann auch einfach eine Bande hinzustellen, die entsprechend nicht so leicht, also das waren ja auch wieder nur so Gitterstäbe, blöd gesagt. Vielleicht sind die sicher oder sonst wie, aber wenn man die leicht verschieben kann, ja, dann ist es nicht das Richtige, weil wenn sich da drei Zuschauer zu sehr dagegen lehnen, wie auf einem Festival und dann knickt die Bande ein, ja, dann ist es halt für die Tour de France vielleicht nicht die richtige Bande.
Ist auch nur eine Vermutung von mir, aber sah für mich so ein bisschen so aus, weil die so völlig unmotiviert so einen kleinen Knick macht, ohne weiteren Grund.
Ich glaube, wenn wir schon bei dieser Etappe sind, dann können wir doch auch nochmal auf unsere erste Kategorie schauen.
Ausreißer und Ausrutscher.
Denn für mich der ganz klare Ausrutscher der ersten Etappen, dass Tadej Pogacar noch auf dem Rad sitzt und nicht schon längst in der Jury. Denn
der Videobeweis.
Er hat wunderbar sich den Videobeweis auf dem Handy von Jasper Philipsen angeschaut. Da war noch eine Offizielle mit daneben gestanden und hat Philipsen, glaube ich, immer das Handy hingehalten. Man hat dann diskutiert. Philipsen hat wahnsinnig ängstlich geschaut, weil er Angst hatte, dass er rausgenommen wird. Und dann kam Pogi her, hat gesagt, alles gut, alles gut. Hast meinen Segen, bleibst drin in der Wertung, alles gut. Also Pogi nach der Karriere auf jeden Fall ein Mann für die Jury, sehe ich schon.
Pogi einfach ein Mann für Social Media. Warum vergeht eigentlich keine Etappe, ohne dass es drei neue lustige Fotos von Tadej Pogacar gibt?
Es gibt das
also, muss man, also er hat wirklich, der hat innerhalb von einer Woche hat der Cycling Out of Context, glaube ich, schon wieder eine komplette Compilation hingestellt. Das ist ein absoluter Wahnsinn.
Es wird auf jeden Fall guter Laune da angereist, das muss man sagen. Ja. Absolut. Für mich ein Ausreißer, Baskenland. Ich habe meinen Urlaub schon gebucht für den Sommer und jetzt habe ich die Bilder gesehen, wie es da aussieht. Und ich zweifle meine Entscheidung an, wo ich jetzt hinfahre. Ich wäre lieber ins Baskenland gefahren. Unfassbar.
Wo geht's hin, Jonas?
Sah's da aus. Nach Bordeaux geht's.
Da kommen sie auch noch hin.
Ich hoffe, die ziehen nach. sonst fühle ich mich richtig schlecht.
Ausreißer für mich ist Cofidis, aber das lag nicht an dem überraschenden Sieg von Victor Lafay auf der zweiten Etappe, sondern heute, Etappe 4, ich glaube, es war Luis Leon Sanchez von Astana, der gestürzt ist und keine Ahnung, wo der Astana-Teamwagen rumfährt, aber ich glaube, er ist ganz, ganz, ganz weit hinten im Feld, weil sie wissen, ja, die Leute interessiert eh niemand, Astana, I don't know what this team is doing, aber Cofidis kam und hat Luis Leon Sanchez geholfen, weil Astana ewig gebraucht hat, bis die da irgendwann mal irgendjemanden hingeschickt hatten. Dann kam der Cofidis-Mensch, hat ihm geholfen, die Kette wieder drauf zu machen. Das war sehr schön und zeigt auch mal wieder, dass Tour de France doch ein großes Miteinander ist. Zumindest manchmal.
Mein Ausrutscher, und man hat es ja vor der Tour schon vermuten können, die Farbschemaänderung des grünen Trikots, das einfach nicht mehr sichtbar ist. Hat ja Gründe, habe ich auch heute erst rausgefunden, weil der Sponsor, ich glaube, ist das Skoda dahinter, ja, die wahrscheinlich das Firmendesign irgendwie geändert hat und dadurch auch das grüne Trikot. Es ist aber einfach nicht mehr sichtbar, weil es so ein gedecktes Grün ist, dass es ab, das sticht einfach nicht heraus. Und davor dieses leuchtende Grün, das man jahrelang gesehen hat, das war einfach so sichtbar, das ist einfach schlecht, wenn du das Wertungstrikot nicht erkennst.
Ich glaube, Bora war auch überrascht. Es ist jetzt einfach das Bora-Grün.
Ja, es ist wirklich einfach zu verwechseln gewesen. Naja, tust dir halt einfach keinen Gefallen damit. Ehrlicherweise ist es nicht super schlimm, aber naja, wenn du deine drei Wertungstrikots halt nicht siehst.
Und es war so knallig davor. Das war so schön, ja, knalliges so Grün. Jeder hat es
genau
im Feld
das
gesehen.
Gelbe ja auch. Ja. Wie sind denn die Wertungstrikots?
Das gepunktete Giro, auch.
Ja, das sind weiß. Immer die auffälligen. Beim Giro doch auch. Du hast ein pinkes Trikot, das sticht immer heraus. Du hast das gelbe Trikot, das leuchtet immer raus, ne? Und dann machst du das grüne so, vielleicht so, dass man sich im Wald damit verstecken kann.
Mach
ein bisschen Camouflage-Optik.
Ich vermute mal, deswegen will Wout dieses Jahr nicht drauf gehen. Deswegen sprintet er bei den Zwischensprints mit. Es gefällt ihm einfach nicht. Er sagt, dann fährt er lieber in dem schwarz-gelben von Jumbo, das ich tatsächlich sehr gelungen finde zu der Tour. Die dürfen ja nicht in ganz gelb immer fahren, deswegen kommt zum Tourdesign immer ein bisschen mehr schwarz rein. Und das gefällt mir tatsächlich recht gut, was Jumbo da ausgepackt hat.
Mein Highlight bleibt das bessere FDJ-Trikot, das Israel trägt. Fantastisch.
Ich habe noch einen Ausreißer. Habt ihr noch was? Oder?
Hau raus.
Also mein Ausreißer ist heute ganz klar die Absprache vom Giro Donne und der Tour. Das ist ja an sich schon ein Riesenproblem, dass du da zwei große Rundfahrten parallel hast und leider ehrlicherweise die Tour das einfach überstrahlt und dem Giro Donne wahrscheinlich einfach potenziell Aufmerksamkeit nimmt. Und dann war heute beim Giro mit die spektakulärste und auf dem Papier wahrscheinlich auch die Königsetappe. Und die Tour sagt, ja, alles klar, dann machen wir eine flache Etappe, gar keine Ausreißer, komplettes Bummeltempo, du verpasst gar nichts, 6 Stunden Tourübertragung, scheißegal. Beim Giro werden zwar nur 2 Stunden gezeigt, aber die waren volle Action, es ging komplett ab. Und holy shit, Antonia Niedermayer, wir hatten ja, glaube ich, schon mal kurz über sie gesprochen, Anfang des Jahres, so unfassbar stark. Jonas, ich glaube, wir haben es uns beide angeschaut und haben die WhatsApp-Gruppe währenddessen zugespammt. Also wer die Möglichkeit hat, wer irgendein GCN-Abo oder was hat, der es im Real Life angucken kann, wirklich macht es. Zieht euch das rein. Ich weiß nicht, bei welchem Rennen ich zuletzt so auf dem letzten Kilometer hin und her geschwungen bin. Ah, sie schafft's. Ah, nee, doch nicht. Oder? Das muss doch reichen. Ah, nee, jetzt steht Van Vleuten auf, die fängt sie ein. Nein, doch nicht. Am Ende Antonia Niedermayer gewinnt mit 10 Sekunden Vorsprung, katapultiert sich auf einer unfassbar selektiven Etappe, damit auf Platz 2 im Gesamtklassement, 20 Jahre jung, und hat am Ende, sie hatte attackiert und Annemiek van Vleuten ist die letzten 10 Kilometer all out mit ihr mitgefahren. Es ging einfach leicht bergauf. Und wenn du denkst, Annemiek van Vleuten jagt dich jetzt 10 Kilometer lang als eine Fahrerin, die in ihrem ersten World Tour Jahr ist, ihre erste große Rundfahrt fährt.
Halb so alt.
Halb so alt, genau, exakt 20 und 40 Jahre alt, die beiden Fahrer im Vergleich. Und der hat die 10 Sekunden Vorsprung einfach genau bis ins Ziel gefahren. Holy shit. Unfassbar stark, Riesenrespekt, super Leistung. Und man muss es sportlich einfach einschätzen. Es ist die auf dem Papier Königsetappe des Giros. Eine deutsche Fahrerin, 20 Jahre jung, ein absolutes Riesentalent. Rasiert da einfach das Feld, ist jetzt auf Platz 2. Die fährt jetzt effektiv den Rest der Woche um das Podium beim Giro. Und das mit einer unfassbar starken Leistung. Fetten Respekt und Glückwunsch, unbekannterweise in die Richtung. Das hat einfach richtig Spaß gemacht, heute mitzuverfolgen.
Hat jemand Annemiek van Vleuten gesagt, dass da noch eine Fahrerin vor ihr ins Ziel ist, oder hat sie diesmal auch gejubelt?
Ja, das
sie war so
sehr guter Gag. Das Ding ist aber, die haben sich halt gesehen. Und da dachte ich auch kurz, ah, jetzt crackte sie, weil es waren zwischenzeitlich auch nochmal so eine Serpentine. Und das waren nur 8 oder 9 Sekunden. Und aus der Helikopterperspektive, wenn es so leicht bergauf geht, das sah einfach aus, als ob sie gleich eingeholt hat. Und das auch nochmal Mad Props, dass du das so hinsteckst, da fährt Annemiek van Vleuten im rosa Trikot hinter dir, steht schon auf, das dann noch so durchzuziehen, irgendwie die Kraftreserven da rauszuholen. Aber das war schon richtig spannend.
So viel hatte sie am Ende auch nicht mehr, weil für einen richtigen Zieljubel hat es nicht mehr gereicht. Da muss man zugeben.
Richtig fertig.
Dagegen nichts mehr. Aber riesen Glückwunsch, ja. Fantastisches Ergebnis. Absolutes Riesentalent, das da aus Rosenheim und Umgebung kommt.
Dann kommen wir zum gelben Trikot bei der Tour de France, oder? Die Gesamtwertung. Aktuell bei Adam Yates. Er hat 6 Sekunden Vorsprung vor Tadej Pogacar und Yates Bruder Simon. Und Jonas Vingegaard hat schon 11 Sekunden auf Tadej Pogacar, was auch immer das heißen mag. Aber es war zumindest ein erstes
Abtasten. Dafür sind wir noch da, beziehungsweise Etappen. Du, dass du das einordnest, was auch immer das heißen mag. Sag uns mal, was das heißt, Lukas.
Naja gut, wir haben gesehen, dass Tadej Pogacar auf jeden Fall den Kick hat, den Jonas Vingegaard nicht ganz so stark hat wie er. Trotzdem war es jetzt auch nicht so, dass irgendeiner von den beiden übermächtig gewirkt hat an den ersten beiden Tagen. Wer weiß, wie viel sie reingesteckt haben schon. Es war trotzdem ein spannendes Duell und die Taktik von UAE hat mir ganz gut gefallen, dass man quasi gesagt hat, man gibt hier Simon Yates die Chance, da auszureißen. Vingegaard bleibt bei Pogi in seinem Hinterrad und Yates hat so die Möglichkeit, ein paar Sekunden rauszuholen. Und ich glaube, das ist alles eine Vorbereitung für die kommenden Etappen und vielleicht dann eine spannende Zweierkonstellation. Da, glaube ich, wird Jumbo viel attackiert werden.
Adam, hast du Simon gesagt? Seit 4 Jahren. Ja. Du hast gerade Simon gesagt. So gut so.
Aber einer von den beiden Yates-Brüdern halt. Das ist der
Ausgabe. Es wird wichtig zu sein, jetzt einfach zu sagen, UAE Yates und Jayco Yates. Dann ist man sicher.
UA Yates eigentlich.
UA Yates, richtig.
UA Yates. Ja, aber also da würde ich es einfach mit der alten Bauernweisheit halten. 11 Sekunden sind nicht viel, aber 11 Sekunden besser haben als brauchen. Oder? Also es sind immerhin erstmal 11 Sekunden.
Die, danke, ja, Thomas.
Ganz ehrlich.
Der Mann ist ja heute wieder in Moderationslaune.
Das bringt das natürlich gar nichts. Ich weiß. Aber es ist am Ende, ja, besser holst du über ein paar Zeitbonifikationen hier und da ein paar Sekunden auf dem Terrain, wo du es einfach relativ verlässlich holen kannst. Weil genau diese ersten 2 Etappen waren einfach genau das Pogacar-Profil. Keine ewigen Anstiege, super punchy. Da weiß jeder, selbst Vingegaard zieht da zwar den Sprint an um die Bonussekunden, aber selbst der weiß in dem Moment, der Pogacar wird eh gleich an mir vorbeifahren. Den Sprint gewinnt er eh. Und dann ist das nur umso, dann ist das absolut richtig, weil ja auch die Frage war, warum macht UAI denn so viel Nachführarbeit als Paulus in diesem letzten Bergrennfahrt? Und UAI hat dann ein höllisches Tempo auch angeschlagen. Ja, weil du da einfach Sekunden holen kannst. Warum sollst du es nicht machen? Besser holst du schon mal 10 Sekunden, als sie nicht zu holen.
Das wollten sie, aber sie wollten tatsächlich auch das Trikot abgeben über diese Bergwertung. Sie hatten eigentlich vorgehabt, tatsächlich das Trikot von Adam Yates auf Simon Yates Schultern zu übertragen. Und dann, als das nicht funktioniert hat, ist Pogacar nochmal reingetreten und hat sich dann doch, weil er gesehen hat, Vingegaard will das nicht. Der will nicht, dass UAE das Trikot verliert. Er will hier auch für die Bonussekunden gehen. Und das hat dann Pogi gemerkt und dann ist er da mitgesprintet. Aber es war tatsächlich wohl die Marschroute, dass man Simon jetzt das Trikot übergibt.
Vielleicht war das ein Brüderdeal. Vielleicht haben das die beiden irgendwie ausgemacht und Adam hat gefragt, ja, darf ich es heute meinem Bruder nochmal geben? Der war jetzt ein bisschen sauer. Man weiß ja, wie es bei Brüdern ist. So. Oder ist doch oft so, wie beim Fußball früher sind zwei Brüder und jeder weiß so, hey, mein kleiner Bruder, ich weiß, der ist nicht ganz so gut, aber meine Mama hat gesagt, es wäre schon cool, wenn darf der nicht auch mal ein Tor schießen? So.
Ja, ich schulde ihm noch für das letzte Geburtstagsgeschenk und er hat gesagt, das erlässt er mir. Ich habe gerade wirklich ganz wenig Geld auf Konto und es waren noch mehrere 100 Euro. Hey, wir haben unserer Mama sowas
mega teures geschenkt. Können wir dir Tage das gelbe Trikot holen? Wir werden es auch eh am Ende wieder haben. Und ich habe es gehabt, für mich ist es total fein. Ich würde es echt gerne meinem Bruder geben. Ist das okay?
Ich glaube, der hat noch drei so lapprige Gutscheine übrig gehabt, die er immer mit 14 geschenkt hat, zum Kartfahren oder sowas. Wahrscheinlich.
Oder alles einmal gelbes gehabt. Trikot, hier. Gutschein für einmal gelbes Trikot. Würde mir gut gefallen.
Fuck, ich habe nichts für den Morgen, der hat Geburtstag. Schreib mir schnell einen Gutschein fürs gelbe Trikot. Gefällt mir.
Ich will euch eine Frage noch stellen, und zwar zu den Teams der beiden. Es sieht ja wohl so aus, als seien die beiden gar nicht so schlecht in Form. Ist, glaube ich, psychologisch auch nicht so schlecht gewesen, was Pogacar da jetzt gemacht hat. Hat zumindest mal gezeigt, ja, so ganz schlecht bin ich nicht drauf. Wie seht ihr die Teams? Wir hatten Anfang so eine leichte Tendenz, glaube ich, Richtung Jumbo-Visma. Seht ihr es immer noch so?
Insgesamt glaube ich schon. Also die leichte Tendenz für Jumbo würde ich schon noch behalten, ehrlicherweise. Auch wenn es nicht viel ist. Also ich habe mir auch im Vorhinein gedacht, UAE ist dieser so nah dran in der Teamstärke und der Breite, wie sie noch nie waren. Und ehrlicherweise, die großen Tests kommen erst noch. Und ich musste mich selber gestern zusammenreißen, weil ich auch schon fast schon wieder in meiner Emotionalität fast vorschnell war und sagte, oh, das war kein guter Auftakt für Jumbo, oh, mal gucken, ob sie das nicht rechnen, sonst wie. Jetzt denken wir mal zurück ans letzte Jahr, die Roubaix-Etappe. Jumbo-Visma ist in absolut Chaos und Pogi fährt weg und ich weiß, ich habe damals in die Gruppe geschrieben, ja klasse, wir können die Tour jetzt schon beenden, Pogi ist doch jetzt schon durch. Ja, und dann wissen wir alle, was in Woche 2 und Woche 3 passiert ist und wenn es wirklich in die Berge ging. Ich glaube, wir können diese Frage nochmal auf nächste oder übernächste Woche vertagen. Nichtsdestotrotz hat UAE dieses Jahr das stärkste Team, das sie seit Pogacar bei der Tour fährt, ihm einfach mit an die Seite gestellt. Und diese Taktik, mit Adam Yates einfach einen potenziellen zweiten Fahrer zu haben, den du losschicken kannst, warum nicht? Das ist doch super. Und es hat jetzt auf den ersten Etappen, das sind jetzt vielleicht 5% der Tour, aber da hat es erstmal super geklappt und du startest mit Selbstvertrauen rein, im Team wird gute Stimmung sein, ist doch wunderbar.
Thomas, glaube ich, du sagst ganz richtig, es ist, glaube ich, und das ist der wichtigste Punkt, einfach mit Adam Yates der bessere Top-Helfer am Start. Auch wenn man Wilco Keldermann gesehen hat, der nicht in schlechter Form ist, auf diesen Etappen.
Sepp Kuss hat man nicht einmal gesehen.
Ja, aber Sepp Kuss hat man auch bei den letztjährigen Tour de France nicht so oft gesehen in den ersten Wochen. Also das ist wirklich der Mann, der in der dritten Woche komplett eskaliert. Von dem her mache ich
mir auf den langen Anstiegen. Ja. In den hohen Bergen, in den langen Anstiegen.
Bei diesen kurzen,
da werden wir uns nochmal umgucken, Stein, wenn dann so irgendwann nur noch 5 GC-Fahrer fahren, aber noch 3 von Jumbo da am Berg hängen.
Weil das muss man auch sagen, also ich fand jetzt auch, dass Joey hat erstmal einen stärkeren Eindruck gemacht mit Maika, mit Großschartner, der einmal so stark war, dass er vorne rausgefahren ist, dass Jumbo danach dem Berg immer noch mit einer erstaunlichen Anzahl an Leuten irgendwie vorne aufgetaucht ist. Also Thijs Benoot ist in der super Form, Wout van Aert ist da, also wahrscheinlich am Ende wird man sehen, dass sich's gar nicht viel schenkt, sondern die beiden es dann unter sich ausmachen, was ja auch geil wäre.
Wenn wir jetzt schon drüber sprechen, über das Team UAE und auch über Felix Großschartner, poker ich jetzt einfach mal. Wir haben bei Felix angefragt, wir werden nächste Woche, das können wir schon mal teasen, am Ruhetag mit Felix Großschartner sprechen. Er hat uns heute aber auch ein kleines Update, haben wir angefragt. Wenn er es geschickt hat, hört ihr es jetzt. 3 Fragen an Felix Großschartner.
Wenn nicht, sprechen wir jetzt über Victor Lafay.
Wenn nicht kommt, reden wir einfach über Victor Lafay. Genau so.
Ja, der ist in einem Vertragsjahr. Das merkt man bei dieser Tour de France. Er hat nächstes Jahr keinen Vertrag mehr bei Cofidis. Ineos soll wohl unter anderem interessiert sein, 5 World Tour Teams. Das sind so die Zahlen, die im Internet umgehen, wenn es darum geht, wo nächstes Jahr Victor Lafay fährt. Und man muss sagen, dass er diese ersten beiden Etappen mal richtig gerockt hat. Er war auf der ersten Etappe auch, als Poggi und Vingegaard mal zwischenzeitlich richtig angezogen hatten und den Rest des Feldes abgehängt haben. Aber nicht alle. Nämlich er war noch dabei. Also das war ein Trio. Am Ende sehen wir hier einen Dreikampf um die Tour de France.
Bild der Tour. mein bisheriges Bild der Tour de France. Durch Zufall habe ich es fotografiert, wie Pogacar einfach so rüberschaut. Und da ist Vingegaard und Victor Lafay. Und er wirkt ein bisschen verdutzt, dass Victor Lafay jetzt noch hier dabei ist. Wer bist du denn? Was? Bist du überrundet oder was ist hier los?
Ich möchte an der Stelle jetzt mal die stilistische Jonas Bayer-Frage stellen. Als Agent, Berater, Manager von Victor Lafay, glaubt ihr, er geht in Vertragsverhandlungen jetzt mit einem besseren oder mit einem schlechteren Gefühl als vor der Tour rein? Glaubt ihr, er wird jetzt mehr oder weniger Gehalt fordern? Was glaubt ihr?
Weniger.
Ja, Wahnsinn. Also wenn er noch keinen Vertrag unterschrieben hat, ich glaube, die Teams werden diesen Leistungsschub schon auch mitbekommen haben. Das kommt ja nicht ganz aus der Ecke. Ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben. Der ist tatsächlich auch das kommt die letzten 1-2 Jahre schon, dass der sich brutal verstärkt hat. Letztes Jahr, 2022, ist er schon ein brutales Jahr gefahren. Hab mir da auch nochmal ein paar Ergebnisse durchgeschaut. Bei der Tirreno 2022, das war eine Top-Etappe. Ich glaube, Poggi gewinnt vor Vingegaard und direkt dahinter kam schon Victor Lafay vor diversen anderen GC-Fahrern. Und wenn man sich die Ergebnisse einfach und die Rennen von Lafay einfach mal die letzten 3-4 Jahre im Vergleich anschaut, dann macht er konstant einfach einen brutalen Sprung nach oben und kam da nicht ganz, für Insider wahrscheinlich nicht ganz unerwartet. Mich hat es ehrlicherweise schon überrascht. Ich bin ja kein Insider, ich habe ja keine Ahnung. Ja,
dass das es so stark ist, ehrlicherweise, also ich meine, man hat jetzt schon ein bisschen ahnen können jetzt für dieses Finish, war Sechster bei Flash Wallon, aber trotzdem, ja, dass er so super stark ist und da wirklich mit den beiden da mitfahren kann, damit war aus meiner Sicht auch überhaupt nicht zu rechnen. Aber geil für ihn und geil für Cofidis.
Ich glaube trotzdem, dass ihm das besonders entgegenkam, diese Etappenprofile. Also weil es doch mit extrem harten Steigungen, und du hast gerade eben gesagt, Flash Wallon ist ja auch ein Rennen, bei dem es zum Schluss über 20% hat. Und ich glaube, dass ihm das schon liegt. Mal schauen, wie lange er dann mithalten kann, wenn es ins höhere Gebirge geht. Klar, diese Tour ist generell auf eher kleinere Berge und sehr steile Berge ausgelegt, aber trotzdem wird das, glaube ich, nochmal ein anderes Kaliber. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich auf dem Podium oder sowas halten kann, aber er ist ein Mann für die Top Ten. Das, glaube ich, hat er in den ersten beiden Tagen jetzt gezeigt, wenn er gut durchkommt.
Simon Geschke hat zwei fantastische Dinge gesagt. Zum einen, der ist sehr unkonstant. Er ist sich nicht sicher, ob er in Woche 2 überhaupt noch dabei ist. Und dass er sich ein bisschen ärgert, dass der Sieg so früh kam. Weil jetzt können sie gar nicht so viel Bier trinken, weil es noch 19 Tage sind, die sie fahren müssen.
Sehr gut. Das ja, also erstmal hat er Cofidis den ersten Tour de France-Sieg seit Ewigkeiten geschenkt.
14 Jahre. Glaube ich jetzt,
was waren es?
14 Jahre.
14 Jahre für so ein Team lang. Ich fand das tatsächlich auch ganz cool. Cavendish hat, glaube ich, auf Twitter oder sich irgendwo dazu geäußert, einfach so eine kleine nette Geste oder so eine kleine Hommage, da sagt, das gibt's nicht oft, dass so Teams gibt, die seit Jahren mit demselben Sponsor immer unterwegs sind und so oft knapp gescheitert sind, und hat da einfach so nette Grüße oder hat sich so quasi für Cofidis einfach mitgefreut. Er sagt, das ist ein Traditionsteam, ein französisches Team, seit Ewigkeiten mit demselben Sponsor. Und tatsächlich ist mir auch nochmal aufgefallen, wie viele Teams gibt es schon, die seit Jahren gleich heißen. Es sind schon gar nicht mehr so viele.
Die und Astana, würde ich jetzt mal tippen.
Kann sein, ja. Im Zweifel ja, aber einfach so, dass man sagt, okay, wunderbar, schöne Geschichte zum Auftakt. Cofidis, freut man sich doch, traditionelles französisches Team, Lafay. Er wirkt so immer für mich so ein bisschen auf den Fotos, wirkt immer sehr verpeilt und auch diese Porträts, die es von jedem Fahrer gibt, da guckt er auch immer so, als ob er kurz vorher noch einen durchgezogen hätte. Aber warum nicht?
Das war fantastisch jetzt auf Etappe 3. Er war ja dann im grünen Trikot nach seinem Etappensieg. Und seit diesem Jahr werden ja die Teamradios werden ja durchgegeben oder zumindest teilweise dann eben auch ins Programm gehoben. Und er hat ja dann angegriffen vor dem Zwischensprint für die Punkte. Und dann wurde durchgegeben als Teamradio. Wir wissen jetzt auch nicht, was hier passiert von seinem Teamchef, aber wir werden später drüber sprechen. Aus. Also das war auf jeden Fall mal nicht geplant, was er da angegangen ist. Aber gut.
Da hat sich aber Geschke, glaube ich, im Twitter-Tagebuch bei Bernd Landwehr auch dazu geäußert. Das war, glaube ich, die Idee spontan während des Rennens von einem Teamkollegen. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wer es genau war. Ich glaube, Geschke hat geschrieben, dass das während des Rennens über Funk einfach kam, hey, wollen wir nicht an der Zwischenwertung mal kurz versuchen ausreißen zu lassen, damit er sich die Punkte holt, dann hätten wir das grüne Trikot. Also es war nicht groß geplant und war quasi dem... Wahrscheinlich haben sie irgendeinen Statistiker, wahrscheinlich haben sie einen Fantasy-Spieler im Team, der einfach gesagt, oh Mensch, ich habe Lafay in meinem Team, wenn der das grüne Trikot, weil ich habe geschaut, wenn er die 15 Punkte in der Zwischenwertung holt, dann wird er auf jeden Fall das grüne übernehmen, das wäre schon echt cool, weil ich habe ihn in meinem Team so. Das ist meine einzige Erklärung.
Weiter im GC, traurige Nachrichten, Thomas, das hast du schon gesagt, Enric Mas, Richard Carapaz, beide raus, sehr, sehr bitter, für beide Teams natürlich auch, Movistar trifft es, glaube ich, nochmal härter. Die sich voll auf ihn eingestellt hatten, glaube ich, bei dieser Tour de France. Für beide persönlich natürlich ist es ein Desaster. Beide haben sich auf diese Tour de France vorbereitet, fallen jetzt aus durch einen Sturz in der Abfahrt. Also Desert mit einem sehr schwierigen Start. Felix Gall hatte ich ja noch weit nach vorne gesungen im Gesamtklassement. Jetzt hat er, glaube ich, schon über 5 Minuten Rückstand oder 5 Minuten ungefähr.
Bergtrikot. Ich sag's dir seit Wochen.
Incoming. Ich halte auch an ihm fest. Ich erwarte da noch einiges beim Fantasy Manager. Und Ben O'Connor, der wahrscheinlich, den wir alle auch als 1A-Kapitän gesehen hatten, der hat auch schon ordentlich Zeit verloren. Auf Etappe 1 wohl war es extrem schwierig. Also alle, die es gesehen haben, erinnern sich, an diesem Berg waren so viele Leute, dass man im Grunde nur in einer Reihe fahren konnte. Und vor ihm hat wohl einer abgebremst und der musste auf null stoppen. Und dann war es extrem schwierig, wieder nach vorne zu kommen. Nichtsdestotrotz, Etappe 2 hat er einfach Zeit verloren. Da gibt's noch nichts rumzudeuteln. Er hat auch gesagt, er weiß nicht, was los ist mit seiner Form. Also ich glaube, die hat es schon richtig, richtig schwer erwischt.
Ja, jetzt all in, geil fürs Bergtrikot. Das ist die einzige Chance. Und Etappensieg versuchen. Aber ja, es ist erstmal krass, dass du auf dem Start schon Zeit verlierst. Aber das ist sowas, das haben wir jedes Jahr. Die ersten paar Etappen sind rum und irgendwelche Fahrer verlieren auf merkwürdige Art und Weise einfach schon mal Zeit. Das ist einfach... So böse es klingt, natürliche Selektion, sportliche Selektion. Bei Carapaz und Mas tut es mir tatsächlich enorm leid. Jetzt gar nicht so, weil ich so Fan von denen bin oder so. Also ich finde die, aber es sind einfach, man muss sich das einfach immer wieder in Sportler hineinversetzen, die Tour de France. Und das sind zwei so klare Kapitäne. Carapaz wird letztes Jahr bei IF unterschrieben haben mit dem Ding, ich fahre zur Tour, und sich seitdem nur darauf vorbereitet haben. Und es ist Tag 1 und du stürzt und so, dass du komplett raus bist, weil das wären immer noch welche gewesen, die, ja, wenn sie stürzen, und Zeit verlieren und eine Woche Reha brauchen, dann hättest du da zwei geile Typen gehabt, die da noch im Bergtrikot oder mit Etappensiege hinten raus mitfahren und dass du irgendwas aus der Tour holen kannst. Am Ende ist da ein Dreivierteljahr Vorbereitung auf ein großes sportliches Ereignis und Etappe 1 und du bist raus und alles war für die Katz. Das ist schon einfach brutal bitter. Und auch aus Gesamtsicht muss man sagen, wir verlieren einfach zwei Fahrer, die wir für Platz 3 bis 5 absolut an erster Stelle genannt hätten, sind einfach raus. Das macht natürlich Für den Kampf ums Podium nimmt es natürlich leider ein bisschen Spannung einfach raus.
Lukas, wir haben jetzt schon über beide Yates-Brüder gesprochen, über Pogacar, Vingegaard, O'Connor, zwei Ausfälle mit Mas und Carapaz. Wer hat dich noch überzeugt aus der GC-Gruppe? Wer macht für dich einen guten Eindruck?
Alle weiteren fahren auch solide mit, würde ich sagen. Also Bora, alles soweit okay, oder? Du hast Hindley und Buchmann da doch top platziert, noch nicht viel verloren, oder? Die haben noch gar nichts verloren, glaube ich. Die fahren auch da auch noch vorne mit.
Buchmann hat natürlich mit den Bonussekunden so ein bisschen. Buchmann hat das 43 Sekunden zurück, der dann Etappe 1 war in Gruppe 2.
Na, okay. Aber grundsätzlich sind doch alle anderen soweit im Soll. Also es ist ja an sich noch nicht viel passiert. Das wird jetzt anders, Mittwoch und Donnerstag, Bergetappen, dann werden wir schon mal mehr wissen. Aber grundsätzlich gibt es sonst, glaube ich, außer den großen Verlierern leider Movistar und IF, klar. Und Arche d'Isère, muss man auch sagen, gibt es sonst noch keine ganz großen Verlierer. Oder Gewinner, würde ich behaupten.
Bergtrikot. Da, glaube ich, braucht man nicht so viel drüber sprechen. Nelson Paulus ist da einfach im Baskenland rumgefahren, wie er wollte, und hat an jeder Bergwertung, weil ihm auch immer die irgendwie überlassen wurde, gefühlt. Also manchmal sind die Leute gar nicht mehr so richtig mitgesprintet. Hat er, glaube ich, eine Laola-Welle mit allen Baskenland-Fans gemacht. Also schöne Bilder, aber am Ende natürlich auch, glaube ich, keiner, der wirklich um dieses Bergtrikot noch länger fährt, auch wenn er es letztendlich durchaus holen könnte. Also er ist jetzt kein Schlechter am Berg, das wissen wir. Trotzdem glaube ich, dass da auf den großen Etappen, wo es noch viel zu holen gibt, da einige Leute dann wiederholen, weil am Anfang kannst du einfach nicht viele Punkte holen auf diesen kleinen Etappen. Ich meine, er ist jetzt 3 Etappen, glaube ich, vorne gefahren und hat 18 Punkte am Ende geholt. Das ist mit einer Ohr-Kategorie Bergwertung schon wieder weg.
Aber es ist ehrliche Arbeit. Und wir haben ihn jedes Jahr, letztes Jahr war es Magnus Kort, ja, davor war es Ide Skelling, der doch da immer verrückt gefahren ist und um Kategorie 4 Bergwertungen einen Massensprint hingelegt hat. Das ist auch immer schön anzuschauen. Und jetzt kommen die nächsten 2 Tage mit 2-mal Ohr-Kategorie und 3-mal erste Kategorie. Und dann schaut das die Bergwertung schon mal wieder ganz anders durchgewürfelt aus. Und dann haben wir schon ein paar aussagekräftige Punkte. Mal gucken. Gerade morgen, wenn wir nach vorne gucken, ist eine Etappe, die für mich Ausreißer schreit eigentlich. Vor allem der Ohr-Kategorie-Berg, der einfach recht früh kommt. Da wird Paulus sicherlich zu sehen sein, um da einen Punkt zu kämpfen. Und dann haben wir am Donnerstag auch nochmal Ohr-Kategorie und ein erste Kategorie-Finish. Da bin ich gespannt, wie weit UAE beispielsweise es drauf anlegen wird. Auch morgen im letzten Berg gibt es Bonussekunden. Bei Donnerstag glaube ich fast nicht, dass das Ausreißer durchkommt. Morgen könnte ich mir eine gute Ausreißer-Ankunft noch vorstellen.
Und dann hören wir uns.
So ein Gall oder so ein Thibaut Pinot dann vorne rumfahren.
Und dann hören wir uns die Woche wieder. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wann es bei uns klappt, aber mit Sicherheit. Also spätestens nächsten Montag. Hoffentlich vorher.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
Was ab ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.